Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Ellen Hering. Hallo. Es gibt Nachrichten, die sind eigentlich eher Satire. Da gab es gerade Parlamentswahlen in Kuba. 470 Abgeordnete konnten gewählt werden. 470 Kandidaten gab es, alle von der kommunistischen Partei PCC oder einem ihrer Ableger. Spannend geht anders. Zum Beispiel mit diesen Zahlen. Allein im Jahr 2022 haben 220.000 überwiegend junge Kubanerinnen und Kubaner ihr Land verlassen, weil sie keine Hoffnung auf Besserung mehr haben, so wie diese junge Frau.
Ich schließe mich an. Ich möchte auch das Land verlassen. Ich wollte immer in Kuba bleiben und ich würde wirklich gerne daran arbeiten, dass es mit Kuba wieder bergauf geht. Aber ich bringe die Motivation dafür nicht mehr auf.
Kuba steckt in einer tiefen wirtschaftlichen Krise. Manche sagen in der tiefsten überhaupt. Und die sprichwörtlich geduldigen Kubaner verlieren zunehmend ihr höchstes Gut, die Geduld. Das mag auch daran liegen, dass man seit einigen Jahren auf Kuba mobile Daten empfangen kann und zusieht, wie man im Rest der Welt so lebt. Linda Peikert hat vor Ort erfahren, wie das Internet Kuba verändert hat.
Beatrice und Alejandra sind Anfang 30. Sie sitzen auf einer bunt gemusterten Couch in einer kleinen Erdgeschosswohnung in Havanna. Die beiden haben ein Smartphone in der Hand. Über eine Online-Plattform läuft Musik im Hintergrund. Inzwischen völlig normal auf Kuba. Dabei gibt es erst seit Dezember 2018 auf dem Inselstaat mobiles Internet, erzählt Beatrice.
Das Internet hat uns einen neuen Zugang zu Informationen ermöglicht. Früher hatten wir weniger Angst, weil wir nicht mitbekommen haben, was alles Schlimmes passiert. Ich glaube, das war von der Politik so gewollt.
Während der Corona-Zeit sind Smartphones und das mobile Internet in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und, wie fast überall auf der Welt, habe sich das soziale Leben während der Lockdowns in den digitalen Raum verlagert, erzählen die 12 Freundinnen. Ein Glück, denn erst ein Jahr vor der Pandemie konnte eine Kooperation mit dem französischen Inselstaat Martinique erzielt und ein Unterseekabel nach Kuba gelegt werden. Vorher gab es nur Verbindungen nach Venezuela. Eine Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Telekommunikationsunternehmen, die den Markt beherrschen, ist ausgeschlossen. Die USA boykottieren Kuba seit mehr als 60 Jahren. Die endlich verfügbaren mobilen Daten ermöglichen nicht nur vielen Kubanerinnen und Kubanern mit ihrer Familie im Ausland einfacher Kontakt zu halten. Das Internet wird auch zum wichtigsten Instrument für Aktivistinnen und Aktivisten. Denn die öffentliche Meinung in Presse oder Fernsehen wird von der kubanischen Regierung gesteuert.
In Kuba wird erst seit letztem Jahr über Femizide gesprochen. Das kam durch die sozialen Medien. Daher, dass das Internet hier inzwischen mehr verbreitet ist. In Kuba ist immer alles perfekt. Das sagen nämlich die Politiker in Kuba. In Kuba passiert nie etwas Schlimmes.
Auch Alejandra informiert sich über Instagram. Ihr sei, bevor sie Social Media genutzt habe, nicht bewusst gewesen, wie viele Frauen auf Kuba unter Gewalt leiden. Besonders Femizide, also Morde an Frauen des Frauseins wegen, beschäftigen die Kubanerinnen zurzeit besonders.
Ich bin während Corona auf die Bewegung Yo Si Te Creo gestoßen. Sie veröffentlichen Informationen über Femizide oder Fälle verschwundener Frauen. Das ist aber keine offizielle staatliche Organisation.
Die beiden Freundinnen halten sich selbst mit dem Posten zurück, aus Angst vor staatlichen Repressionen. Aber an einer Klage gegen einen Politikfunktionär wegen sexuellen Missbrauchs beteiligte sich auch Beatrice. Über 50 Frauen haben sich online dafür gefunden. Einige haben den Täter zusätzlich auf dem offiziellen Weg angezeigt. Heute sitzt der Mann in Haft. Unabhängige Journalistinnen, die über Social-Media-Kanäle ihre Informationen verbreiten, haben den Weg der betroffenen Frauen begleitet. Ein Fortschritt finden die Freundinnen. Trotzdem sind erst Stück für Stück Informationen durch das Internet an die Öffentlichkeit geraten.
Als unabhängige Journalistin in diesem Land tätig zu sein, bedeutet gleichzeitig Opposition. Nicht jeder traut sich das. Social Media ist nichts für die breite Gesellschaft.
Nicht nur unabhängige Journalisten nutzen auf Kuba nun die neuen Möglichkeiten des Internets für ihre Inhalte. Damaris Benavides hat lange, leuchtend blaue Braids. Sie ist Rapperin, feministische Aktivistin und kommt gerade von einem Videodreh im Zentrum von Havanna. Gemeinsam mit weiteren Feministinnen setzt sich Damaris Benavides für ein Gesetz ein, das Femizide als solche anerkennt und dafür, dass betroffene Frauen leichte Hilfe bekommen.
Wir wollen, dass eine Frau, die Hilfe bei einem Beamten sucht, nicht von oben bis unten angeguckt wird und er sie dann womöglich noch fragt, warum sie denn so aufreizend angezogen sei. Wir schreiben Briefe, organisieren Gespräche und wir gehen an verschiedene Orte, um sichtbar zu machen, was den Frauen passiert. Aber wir nutzen auch Internetseiten, um die Realität der kubanischen Frauen öffentlich zu machen. Wir versuchen, die Arbeit der Frauen, aber auch das, was ihnen geschieht, aufzuzeigen.
Kleine Fortschritte wie mobiles Internet oder die Entstehung feministischer Gruppen in einer patriarchalen Gesellschaft reichen für die beiden Freundinnen Beatrice und Alejandra aber nicht aus. Sie haben keine Hoffnung mehr, dass sich in Kuba etwas zum Besseren ändert.
Ich habe keine Lust mehr, in Kuba zu bleiben. Das macht es für mich schwieriger, mich zu engagieren, mich in einer feministischen Gruppe einzubringen. Ich könnte das schon machen, aber ich habe keine Motivation mehr. Meine Priorität liegt darauf, das Land zu verlassen.
Beatrice stimmt ihrer Freundin zu. Eingeschränkte Meinungsfreiheit, teure Preise, Mangel an Lebensmitteln und Medikamenten sind nur einige der Gründe, warum sie sich keine Zukunft in Kuba vorstellen können.
Wir haben komplette Generationen verloren. Meine Freunde, die ich vor 10 Jahren, als ich nach Havanna kam, kennengelernt habe, sind alle gegangen. Mein jetziger Freundeskreis ist neu. Sie sind viel jünger als ich und sie sind jetzt auf der Suche nach einem Weg raus aus Kuba.
Die Insel zu verlassen ist schwierig. Wer Verwandtschaft im Ausland oder das nötige Geld hat, kann es in Richtung USA schaffen. 15.000 bis 20.000 Dollar nehmen angeblich die Schlepper. Aber nur wer US-amerikanischen Boden betritt, kann auch Asyl beantragen. Bootsüberfahrten Richtung Florida sind gefährlich, genauso wie der Weg über Mittelamerika Richtung Norden. Mit Hilfe von Social Media kann nun Kontakt ins Ausland aufgebaut und gehalten werden. Aber auch dramatische Nachrichten verbreiten sich schneller.
Letztes Jahr ist ein Freund bei dem Versuch, die Grenze von Tijuana in die USA zu überqueren, gestorben. Wenn sowas einem Freund passiert, wird einem klar, dass etwas wirklich falsch läuft. Natürlich hört man ab und zu, dass jemand dort an der Grenze stirbt. Aber jetzt ist es mein Freund, den ich schon mein ganzes Leben kenne, der dort gestorben ist.
Über 200.000 Personen haben allein im vergangenen Jahr die Insel verlassen. Beatrice und Alejandra wollen es ihnen gleich tun, in diesem Jahr. Bunte Häuser im Kolonialstil, Kopfsteinpflaster und ein großes Angebot für Touristen. Souvenirshops, Kunstgalerien, Bars und Restaurants mit Live-Musik. Ein herausgeputztes Städtchen. Doch seit Corona bricht auch in Trinidad die Zahl der Touristen drastisch ein. In den meisten Restaurants scheinen mehr Kubaner zu arbeiten, als Touristen zu essen. Und für den Großteil der Inselbewohner sind die Restaurants und Bars nicht erschwinglich.
Ich habe heute keinen Reis gekauft, weil ich nicht genug Geld hatte. Reis ist sehr teuer. Manche Leute fahren aufs Land, nehmen Seife oder Badezusatz mit, um das dort gegen Reis zu tauschen. Dafür geben sie einem ganz schön viel. Aber ich kann das nicht machen. Woher soll ich Badezusatz bekommen?
Camilla ist Mitte 50, trägt eine kurze Sporthose und Sneakers. Sie dreht ihre Runden durch die Altstadt von Trinidad, spricht Touristen an, fragt nach ein paar Pesos oder gebrauchter Kleidung. Wie alle auf Kuba hat sie eine Libretta, ein Heft mit Lebensmittelmarken. Täglich ein kleines Brötchen, Monatlich 5 Eier, etwas Reis, Bohnen, etwas Fleisch, falls es welches gibt. Aber das reicht nicht, um satt zu werden.
Während der Pandemie wurden hier in Trinidad viele staatliche Arbeitsverträge aufgelöst, damit sich in den Betrieben nicht zu viele Menschen aufhalten und sich anstecken. Vor der Pandemie hat uns hier nichts gefehlt. Weder Hühnchen noch sonst etwas.
Aber nicht nur Corona hat zu der aktuellen Krise in Kuba beigetragen. Während der Präsidentschaft von Barack Obama näherten sich Kuba und die USA an. US-amerikanische Touristinnen und Touristen brachten Dollars auf die Insel. Der Import von Gütern wurde leichter. Doch wenige Jahre später verschärfte Donald Trump erneut die Sanktionen gegen den Inselstaat, setzte das Land auf die Liste der staatlichen Unterstützer von Terrorismus. Nun fehlt es an allem. Nahrungsmittel, Shampoo, Klopapier, genauso wie Industriebauteile oder Medikamente. Kubanerinnen und Kubaner, die in den USA leben, schicken schätzungsweise 4 bis 6 Milliarden Dollar jährlich in die Heimat. Das provoziert in Kombination mit einer kürzlichen Währungsreform eine enorme Inflation. Leidtragende sind vor allem diejenigen, die kein Geld aus dem Ausland bekommen, also die normale Bevölkerung. Camilla setzt auf ausländische Touristen. Sie hat inzwischen ein Smartphone mit mobilen Daten und zeigt stolz auf ihr Display. Während andere mit ihren Familienmitgliedern im Ausland in Kontakt sind, schreibt Camilla mit regelmäßigen Kuba-Reisenden per WhatsApp und bittet sie um Unterstützung. Doch von staatlicher Seite wird das nicht gerne gesehen.
Wenn die Polizei sieht, dass ich mit euch spreche, denken sie, dass wir über die schwierige Lage hier in Kuba sprechen. Wir Kubaner müssen euch eigentlich sagen, dass es uns gut geht, dass uns nichts fehlt und dass wir Arbeit haben.
Seit Tagen ist sie auf der Suche nach einem Antibiotikum für ihren Sohn. Er hat eine gefährliche Infektion, die sich verschlimmern könnte.
Gestern bin ich wieder in die Kirche gegangen. Eine Frau verteilt dort Medikamente, aber sie hatte das, was ich für meinen Sohn brauche, wieder nicht. Seit 4 Tagen gehe ich jeden Tag hin, doch nie gibt es das Medikament.
Zurück in Havanna. Mitten im Zentrum der kubanischen Hauptstadt zwischen 2 hohen Wohnblöcken liegt ein Acker mit einem Verkaufsstand in Richtung Straße. Grüne Paprika, Tomaten und Karotten liegen in den Holzregalen aus. Vor dem Stand mit dem bunten Wellblechdach bildet sich eine kleine Schlange. Juan ist Agraringenieur und im Organoponico, so heißt diese Art staatliches Urban Gardening-Projekt, für die Saatkalkulation verantwortlich. Seit 20 Jahren gibt es diese Anbaufläche.
Das hier ist eine städtische Anbaufläche, um der Bevölkerung zu helfen. Auf dem Land gibt es all das, was angebaut wird. Dieses Projekt hier war eine Idee des Kommandanten Castro. Hier wird auf einer freien Fläche in der Stadt angepflanzt, damit die Bevölkerung frische Lebensmittel hat. Wir bauen hier Gemüse und medizinische Heilpflanzen an.
Laut Juan könnte dieses Feld mitten in der Stadt etwa 3000 Personen ernähren. Die Preise sind einigermaßen erschwinglich. Die Menge, die pro Person gekauft werden darf, ist allerdings limitiert. Auch Juan sieht die Krise, in der Kuba aktuell steckt. Aber seine Zukunftsprognose hört sich positiver an.
Wir haben Probleme mit dem Wasser und mit vielen anderen Angelegenheiten. Deshalb ist es schwierig, genügend Brot zu produzieren. Doch jetzt regiert uns Kommandant Canel. Er unterstützt uns. Er löst sehr viele Probleme. Für uns geht es vorwärts.
Seit 2019 ist Miguel Díaz-Canel kubanischer Staatspräsident. Seit vergangenem Jahr zusätzlich erster Sekretär der Kommunistischen Partei Kubas. Damit tritt er in die Fußstapfen Raúl Castros, dem vorherigen Machthaber und Bruder des Revolutionsanführers Fidel Castro. Canel ist ein Jahr nach der Revolution geboren, trotzdem verspricht er Kontinuität. Doch viele scheinen sich hier genau das Gegenteil von Kontinuität zu wünschen.
Die Situation war hier früher schon schlecht, aber nicht so schlecht, wie sie aktuell ist. Jetzt sind wir am Ende angekommen.
Zwei Straßen vom Stadtacker entfernt wartet ein Rikscha-Fahrer in der prallen Sonne auf Kundschaft. Das Geschäft läuft schlecht. Er ist Mitte 30, kommt vom Land und leiht sich tageweise die Rikscha, um so den Lebensunterhalt seiner Familie zu verdienen. Doch meistens reicht es nicht. Auch nicht mit den staatlich subventionierten Lebensmitteln.
Hühnchen gibt es einmal im Monat. Das hilft uns nicht weiter. In einem Haushalt mit 5 Personen bringt ein Päckchen Hühnchen nicht viel. Speiseöl gibt es jeden zweiten Monat. Ansonsten wird alles in US-Dollar verkauft. Für kubanische Pesos gibt es nichts. Aber wir verdienen nicht in US-Dollar. Wie sollen wir dann an genügend Lebensmittel kommen?
Die Devisenshops mit gefüllten Regalen wirken auf viele Kubanerinnen und Kubaner wie ein Hohn. Dort gibt es fast alles. Bezahlt werden kann nur mit Kreditkarte oder US-Dollar. Die Preise sind dafür extrem hoch. Eine Packung Windeln liegt bei 10 Dollar, ein Glas Hülsenfrüchte bei etwa 2. Bei einem Mindestlohn von umgerechnet etwa 30 US-Dollar. Die Frustration zieht sich durch breite Teile der Gesellschaft.
Die Bevölkerung ist Stück für Stück aufgewacht. Hier misshandelt einen die Polizei. Sie schlägt Leute, teilweise ohne Grund. Seit es Internet gibt, filmen die Leute die Gewalt des Staates und laden es hoch.
Er ist, so wie Beatrice und Alejandra, extrem unzufrieden mit seinem Leben auf Kuba, das geprägt ist von Inflation, Embargo, Pandemie und dem ausbleibenden Tourismus. Das Internet zeigt nun auch dem Taxifahrer, dass es durchaus Proteste gibt, so wie vor 1,5 Jahren, als die Regierung Demonstrationen niedergeschlagen hat. Auch er würde lieber heute als morgen das Land verlassen, aber er hat weder Geld noch Kontakte.
Auswandern, weggehen, ein Leben führen, ohne Schlange zu stehen für das Nötigste. Das wünschen sich sehr viele der 11 Millionen Einwohner Kubas. Der Inselstaat befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise und Linda Peikert war dort. Wer die Insel verlassen möchte, muss sich einen Weg suchen. Der einfachste ist es, zu heiraten. Der gefährlichste ist der Weg mit dem Schlauchboot Richtung Miami. Und dann gibt es noch eine Route über Mittelamerika. Im Studio in Mexiko ist mir unsere Korrespondentin Anne Demmer zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Auf der Route durch Mexiko in die USA sind schon seit langem Menschen aus El Salvador, Guatemala und Honduras unterwegs, aber inzwischen eben auch aus Kuba. Wie kommt das?
Ja, also viele versuchen es ja über Nicaragua, da sie seit rund 2 Jahren für die Einreise kein Visum benötigen und auch nicht den Grund ihrer Einreise da erklären müssen. Und von dort geht es dann über Mittelamerika und Mexiko weiter Richtung Norden. Aber eben gerade wenn es Menschen aus Nicaragua sind, da muss man dann schon auch nochmal zusätzlich sagen, diesen Weg muss man sich auch leisten können. Allein der Flug von Havanna nach Managua kostet rund 4.000 US-Dollar. Und es sind sicherlich vor allem diejenigen, die bereits Verwandtschaft in den USA haben und mit finanzieller Unterstützung rechnen können. Da geht es nicht nur um das Flugticket. Unter Umständen müssen sie einen oder sogar mehrere Schlepper bezahlen, die den Weg mit ihnen bestreiten, wenn sie es illegal versuchen wollen. Oft werden sie dabei betrogen, gar nicht über die Grenze gebracht und verlieren das Geld dann. Sie müssen befürchten, dass sie auf dem Weg Richtung Norden von Kartellmitgliedern entführt werden und damit Familienangehörige erpresst werden. Und dann müssen sie wahrscheinlich noch regelmäßig Geld an die korrupten Sicherheitskräfte in Mexiko abdrücken. Mittlerweile geht man davon aus, dass zwischen 12.000 und 15.000 Dollar für den kompletten Weg veranschlagt wird. Wohlbemerkt für eine Person und was das für eine mehrköpfige Familie bedeutet, lässt sich schnell ausrechnen. Viele Kubanerinnen und Kubaner verkaufen alles, ihr gesamtes Hab und Gut, um den Weg anzutreten. Und trotzdem sind sie auf die Unterstützung am Ende ihrer Verwandten in den USA oder sonst wo im Ausland angewiesen.
Haben die Kubaner denn eigentlich bessere Chancen, in die USA zu kommen, als jetzt die anderen Migrantinnen und Migranten aus Honduras, Guatemala, El Salvador?
Naja, es gibt eine neue Regelung. Seit Januar, also seit Anfang des Jahres, sollen monatlich bis zu 30.000 Migrantinnen und Migranten aus Kuba, aber auch aus Venezuela, Nicaragua und Haiti, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, 2 Jahre lang leben und arbeiten können. Aber auch da ist wieder der Haken, da geht's ums Geld. Sie brauchen dafür einen Bürgen in den USA, also eine finanzielle Absicherung. Wenn sie mal im Land sind, ist es für Kubanerinnen und Kubaner etwas leichter als für Menschen anderer lateinamerikanischer Staaten, sich zu etablieren. Es wird ihnen ein dauerhafter Aufenthalt genehmigt, wenn sie sich seit mindestens einem Jahr auf dem Boden der USA befinden. Aber eben, dafür müssen sie auch erstmal wieder ins Land reinkommen. Und das war auch gerade während der Pandemie eine riesige Hürde, der sogenannte Titel 42, der noch unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump erlassen wurde, erlaubte es den Grenzbeamten Migranten, die Asyl beantragen wollten, mit dem Hinweis auf das Gesundheitsrisiko bedingt durch Covid abzuweisen. Und der Titel 42 soll nun zwar im Mai auslaufen, im kommenden Mai, aber US-Präsident Joe Biden hat bereits angekündigt, die Regeln für Asylbewerber deutlich zu verschärfen. Da befürchtet man wohl schon einen Ansturm, einen weiteren Ansturm von Migrantinnen und Migranten an der Südgrenze. Und das muss man mal weiter beobachten.
Wie ist es eigentlich mit Kubanern, die in Mexiko bleiben? Gibt es da nicht auch viele?
Ja, gerade weil die Situation an der Grenze ja permanent angespannt ist, versuchen es nicht nur Kubaner, aber auch Kubaner eben vorerst sich in Mexiko niederzulassen, was hier zu einem Anstieg an Asylanträgen führte. 2022, also im letzten Jahr, beantragten rund 2000 Migrantinnen und Migranten aus Kuba Asyl. In 69% der Fälle wurde es ihnen auch genehmigt. Das belegt die Menschenrechtsorganisation Wohler. Aber trotzdem muss man auch weiterhin betonen, für die meisten bleibt das Ziel die USA.
Wenn man jetzt die Migrantinnen und Migranten vergleicht, die durch Mexiko ziehen, das hat ja doch enorm auch zugenommen. Also die ganzen Menschen, die aus Mittelamerika kommen und auch jetzt eben die aus Kuba kommen. Es kommen ja sogar welche aus Westafrika über diese Route. Was macht die Kubaner besonders?
Naja, also es sind natürlich alles sehr gut ausgebildete Menschen, vor allem auch viele junge Menschen, die einfach keine Zukunft mehr in ihrer Heimat sehen. Viele Fachkräfte sind emigriert und versuchen ihr Glück im Ausland. Es sind Ärztinnen und Ärzte, die ja eigentlich immer das Aushängeschild für Kuba waren. Selbst die internationalen Firmen in Kuba, die ja eigentlich vergleichsweise gute Gehälter bezahlen, haben mittlerweile Probleme, Fachkräfte zu bekommen, wie zum Beispiel Elektriker. Die Schulen leiden mittlerweile auch unter Lehrermangel. Naja, und derzeit sieht es nicht so aus, als würde sich an dieser Situation etwas verändern. Also täglich verlassen nach wie vor Kubanerinnen und Kubaner das Land.
Dankeschön, Anne Demmer nach Mexiko.
Gerne.
Die Situation auf Kuba, die Abwanderung und was das Internet für eine Rolle dabei spielt. Das war unser Thema heute in der Weltzeit. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um Estland. Dort haben die liberalen Reformer die letzte Wahl gewonnen, aber die Gegner im Land sind mächtig und sie streben eine völlig andere Politik gegenüber Russland und der Ukraine an. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren und tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.